Wenn ich als Kollege, Kollegin einschreite und einer Kollegin sage, ich finde, du hast dieses Kind gerade wirklich sehr grob gewickelt und hast nicht mit dem Kind gesprochen, hier haben wir was anderes vereinbart, soll ich mal übernehmen, dann tue ich das nicht gegen meine Kollegin, sondern für ein Kind.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung, immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Titel Grenzverletzung in Kitas ansprechen, nur wie. Kinderschutz bleibt ein großes Thema in unserer Kita-Welt und gerade erhält dieses Thema noch einmal ganz besondere Aufmerksamkeit, denn es ist eine frische Studie der Bertelsmann Stiftung erschienen. Ja, die Studie bestätigt so viel schon ganz kurz vorab, dass das Kita-Personal noch regelmäßig Fehlverhalten gegenüber Kita-Kindern beobachtet, dass das Kita-Personal dadurch auch reichlich belastet ist und dass ihnen gleichzeitig auch schwerfällt, diese Situation gegenüber den KollegInnen anzusprechen. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir heute Katrin Henze zu einem Gespräch eingeladen. Frau Henze ist Kinderschutzexpertin bei Fröbel und sie ist im Vorstand des Berliner Kinderschutzbundes tätig. Herzlich willkommen, Frau Henze. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
Es war jetzt eine ganz knappe Vorstellung. Gibt es noch was Sie zu sich ergänzen möchten?
Na, ich sag immer ganz gerne zu mir, dass ich wirklich eine waschechte Praktikerin bin. Also ich habe natürlich inzwischen viel Berufserfahrung. Ich bin fast 25 Jahre im Feld des Kinderschutzes unterwegs, habe eben viel praktische Erfahrung in der Arbeit, auch direkt mit Kindern, mit Fachkräften und freue mich sehr, dass ich jetzt seit ziemlich genau 10 Jahren bei Fröbel das Thema Kinderschutz aufbauen durfte und sogar inzwischen eine Abteilung leite. Das ist etwas sehr Besonderes in der Jugendhilfelandschaft, dass es eine Abteilung für Kinderschutz gibt mit 6 Kollegen und Kolleginnen, die hier ganz wunderbare Kinderschutzarbeit im Träger für ca. 250 Kitas machen.
Wahnsinn. Ich glaube, genau darüber wollen wir heute ganz viel erfahren, wie das bei euch, bei Ihnen gelingt, was vielleicht auch Stolpersteine sind. Weil genau, das habe ich gerade einleitend ja schon gesagt, ne, die neue Bertelsmann-Studie mit dem ein bisschen sperrigen Namen Teamarbeit in Kitas, zentral für Schutz und Wohlbefinden von Kindern, weist nach, dass Fehlverhalten von Fachkräften gegenüber Kindern noch da ist. Wenn wir gleich schon in die ersten Zahlen einsteigen, da erfahren wir, dass sogar bei einem Viertel nahezu täglich bis ständig wahrgenommen wird und dass es auch immer noch die Lage ist, wir sind gleich schon so mitten im schmerzhaften Thema, aber so ist es, ne, dass es schwer ist, für viele Fachkräfte einzugreifen. Also das Thema ist brisant. Vielleicht da auch direkt vorab, wie ist Ihre Wahrnehmung? Was meinen Sie, woran liegt es?
Ich bin erstmal sehr dankbar, dass wir eine sehr aktuelle Studie haben, die uns Zahlenmaterial gibt und die uns in dieser praktischen Arbeit unterstützt. Es spiegelt auch ein bisschen alte Zahlen wider, also nicht alles ist ganz überraschend. Es ist natürlich traurig, dass es möglicherweise auch nicht so viel Verbesserung in den letzten Jahren gibt, jetzt wo man viel mehr darüber weiß. Grundsätzlich muss man schon im Kopf haben, die Arbeit in der Kita ist wirklich eine sehr intensive Beziehungsarbeit. Wenn man sich das einfach vorstellt, also Menschen, die nicht in einer Kita arbeiten, das bedeutet, jeden Tag unfassbar viele Bedürfnisse zu stillen, sehr stark in Kommunikation zu sein mit jungen Kindern, mit Kollegen, Kolleginnen, mit Eltern, die zwischen Tür und Angel etwas möchten, mit kleinen und großen Unglücken, die da jeden Tag passieren. Und die muss so eine Fachkraft handeln. Das ist eine unfassbar anspruchsvolle Arbeit. Und da kann man erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass es eben auch zu Grenzverletzungen kommt, ja, weil es so eine intensive Beziehungsarbeit und so eine große Gemengelage ist. Ja, was nicht heißt, dass man daran nicht arbeiten kann. Ja. Es ist auch ein Bereich, wo Fachkräfte fehlen, wo Know-how fehlt, wo wir in Bundesländern gerade erleben, wo wenig qualifiziertes Personal Lücken schließen soll. Und das ist einfach ein großes Problem, dass es zu wenig Anerkennung und Wertschätzung in Politik und Kommunen für diese Arbeit gibt. Und ich rede jetzt nicht nur über verbesserte Personalzahlen, dazu sagt die Studie auch interessante Sachen, können wir später nochmal drüber sprechen, sondern wirklich in Qualität zu investieren, in Fortbildung, Fachkräfte zu stärken und ihnen einfach auf verschiedenen Ebenen gute Rahmenbedingungen zu geben.
Ganz wichtig, das erstmal nochmal so einzubetten und einzuebnen, weil genau das ist es, was ja die Schlagzeilen oft ausmacht, ne? Diese großen Zahlen, und wir sind also erstmal erschrocken und fragen uns, oh Gott, wie kann das sein? Ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, wir sind ja viel sensibilisierter für dieses Thema. Sie sagen ja auch, Sie sind seit 10 Jahren ganz aktiv dabei. Vermutlich sind wir auch sensibilisierter, Grenzverletzungen wahrzunehmen, was vielleicht auch, hätten wir die gleiche Studie vor ein paar Jahren gemacht, noch zu anderen Zahlen geführt hätte, weil wir das vielleicht gar nicht als solche klassifiziert hätten. Das ist so das, was ich mich oft frage, ne? Jetzt gerade in der Veränderung, wie wir auch Kinder begleiten.
Das würde ich auf jeden Fall aus der Praxis heraus unterstützen. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich jetzt seit 10 Jahren bei Fröbel tätig bin. Wir haben etwa vor 8 Jahren damit begonnen, flächendeckend unsere Kitas in diesem Thema zu schulen. Wir nennen diese Fortbildung gewaltfreies Aufwachsen, verletzendes Verhalten von Fachkräften. Sind wir jetzt schon viele Jahre dabei und ich nehme in der Praxis einen großen Unterschied wahr. Als ich damit angefangen habe, bin ich doch eher auf eine Kultur gestoßen von, wozu so eine Fortbildung? Das brauchen wir doch nicht. Sowas passiert doch bei uns nicht. Das ist höchstens die Ausnahme. Wenn ich jetzt in den letzten Jahren solche Fortbildungen gebe, dann habe ich das Gefühl, ich werde fast immer mit offenen Armen empfangen. Die Fachkräfte sind bereit, darüber zu sprechen, sind sensibilisiert und sind dankbar, dass sie so einen Raum kriegen, in einer 2-tägigen Fortbildung sich damit auseinanderzusetzen. Und insofern würde ich aus der Praxis heraus unterstreichen, dass es wirklich eine höhere Sensibilisierung gibt, was natürlich nicht gleich bedeutet, dass deswegen auch ein viel besserer Umgang stattfindet im Team. Das fördert ja das sagt ja diese Studie aus, dass es dort wirklich große Defizite gibt und dass genau an dieser Stelle jetzt intensiv gearbeitet werden muss in der Praxis.
Aber diese Öffnung ist erstmal für Sie auch wahrnehmbar und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht sagen, nee, bei uns ist alles in Ordnung, hinzu, wir brechen dieses Tabu und wenden uns diesem zu, weil dann, ne, kommen wir in diese Richtung auch daran arbeiten zu können, als wenn Sie jetzt auch Widerstand erfahren und schon gleich, nee, Sie brauchen wir nicht, Sie wollen wir nicht, hinzu. Ja, das ist ein Thema, dem wenden wir uns zu, wir wollen uns diesbezüglich entwickeln.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort. Ich möchte aus der Praxis schon behaupten, dass da eine große Enttabuisierung stattgefunden hat in den letzten Jahren, auch eben seitdem wir zu Schutzkonzeptearbeit aufgerufen sind. Und wenn eben Träger von Kitas sich auf den Weg gemacht haben, auch Fachkräfte da mehr zu sensibilisieren und zu schulen, dann ist es schon auch an vielen Orten gelungen, dieses Tabu zu brechen.
Also wunderbar. Sagen wir erstmal so eingangs, die Tür ist geöffnet. So, jetzt können wir wirklich in die Hände spucken und loslegen und arbeiten. Ja, und Sie sagen ja auch gerade, es gab noch andere Dinge in der Studie, die Sie rauslesen konnten. Gab es etwas, was Sie überrascht hat?
Also was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass nur ganz wenige Fachkräfte, also in Zahlen, wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe, nur 6% der Fachkräfte sagen, es besteht eine Einigkeit im Team, was verletzende Verhaltensweisen sind und was nicht. Über diese Zahl war ich doch erschrocken. Das muss ich so sagen. Und auch, dass sehr wenige Fachkräfte verlässlich einschreiten, wenn etwas passiert. Mit den Zahlen hatte ich in diesem Ausmaß tatsächlich nicht gerechnet, weil wir ja seit 2012 gesetzlich eine Verpflichtung haben, an Schutzkonzepten zu arbeiten und seit 2021, also jetzt seit 5 Jahren, wirklich hochverbindlich. Da muss ich sagen, war ich doch erschüttert, dass es so wenig Verständigung zu diesem Thema gibt. Wenn ich einmal noch mal ausholen darf, Wir haben seit 25 Jahren das Recht auf gewaltfreie Erziehung in Deutschland im Paragraph 1631 Absatz 2. Das heißt, seit einer Generation doch zumindest auch eine Klarheit darin, dass Kinder ein eindeutiges Recht haben, vor Gewalt geschützt zu werden. Und dass die Zahl nur bei 6% liegt, das finde ich doch erschreckend.
Ja, und gleichzeitig erlebe ich auch viele Träger, die ich in Fortbildung treffe, dass die Schutzkonzepte noch nicht lebendig sind, dass sie geschrieben sind und dass es jetzt an diesem Punkt ist, wie gehen wir mit diesen um, ne? Wie machen wir es, dass wir auch genau diese Punkte, die wir jetzt auch ansprechen wollen, mir fällt etwas auf, ich weiß genau, es ist abgesprochen im Team, ja, es ist für uns, wenn wir es jetzt bei der Verhaltensampel einordnen, ne, im gelben Bereich, wie gehen wir dann vor, was passiert dann damit und eben ohne diese Angst. Ne? Da ist jetzt der nächste Schritt gefragt, definitiv. Ja, 6%, okay. Das hat sie überrascht, verständlicherweise, ja.
Ja, also der Gesetzgeber sagt ja eindeutig, Schutzkonzepte müssen entwickelt, angewendet und regelmäßig überprüft werden. So steht es in Paragraph 45 SGB 8. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen noch zu wenig angekommen. Die wurden entwickelt, eingereicht. Die meisten Bundesländer haben diese eingefordert. Und jetzt kommt eigentlich erst die große Arbeit, diese wirklich anzuwenden, in die Praxis zu bringen, als gelebte Konzepte zu integrieren. Und gut, da können wir sicher auch nochmal intensiver drüber reden, warum das so herausfordernd ist. Ja, also das ist ein Organisationsentwicklungsprozess in Einrichtungen. Und ich sage immer, große Firmen holen sich dazu Berater, Schulungen, Fortbildungen, um sowas wirklich gelebte Praxis werden zu lassen. Und diese Ressourcen haben Kitas nicht. Ja.
Das braucht's definitiv, ne? Diese Zeit, diese finanziellen Ressourcen. Wir wissen ja, wie schwer es ist, wenn wir sagen, so, wir machen jetzt mal XY-Tage die Kita zu. Ja, genau, an dem Punkt stehen wir. Gibt es etwas, was sich eher bestätigt hat oder wo Sie gedacht haben, ah ja, das habe ich vielleicht erwartet oder so erlebe ich das auch in der Praxis aus der Studie?
Also was mich nicht so überrascht hat und wofür ich sehr dankbar bin, dass wir es jetzt so ein bisschen schwarz auf weiß mit dieser Studie haben, ist, dass viele Fachkräfte nicht intervenieren, weil sie zum einen schlechte Erfahrungen schon gemacht haben, sprich, wenn sie was gemeldet haben, was weitergegeben haben, nichts passiert ist. Das hat mich nicht überrascht. Das höre ich auch ganz viel aus der Praxis, dass solche Hinweise verschleppt werden, sich nicht angemessen drum gekümmert wird. Ich will gar nicht sagen, dass sie unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass ein Know-how fehlt, fachlich angemessen mit solchen Beschwerden durch Fachkräfte umzugehen. Und da sehe ich auch noch große Defizite, solche Verfahrensweisen verlässlich zu etablieren, eine angstfreie Kultur zu schaffen, wie dann Folgeschritte sind, was gemacht wird und dass das ordentlich und auch in Ruhe und besonnen aufgeklärt wird. Der zweite Grund, ein großer Grund, warum Fachkräfte zu wenig intervenieren, ist die Angst vor Konflikten im Team. Auch das hat mich nicht überrascht und finde ich sehr nachvollziehbar. Wie ich eingangs gesagt habe, es ist eine hohe, intensive Beziehungsarbeit. Ich begegne diesen Kollegen, Kolleginnen jeden Tag. Wir sind täglich viele Stunden aufeinander angewiesen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Fachkräfte auch überlegen, riskiere ich das? Ja. Man kann das riskieren, nämlich wenn man eine gute Teamkultur hat. Darüber wollen wir auch gleich nochmal sprechen. Ja. Und vielleicht auch noch als dritten Gedanken, was mich auch nicht überrascht hat, ist, dass es zu wenig Feedback in der Kita gibt, vor allen Dingen zu wenig wertschätzendes Feedback. Das erlebe ich in der Praxis. Es wird eben unheimlich viel gehandelt und getan, einfach weil es dieser Alltag erfordert. Und es werden viele schwierige Situationen miteinander gelöst und dann bleibt es einfach auf der Strecke, sich auch in Ruhe mal eine Rückmeldung zu geben, gerade auch zu Dingen, die super gelaufen sind.
Jetzt haben wir schon genau die wichtigen Punkte quasi angesprochen. Ich würde vorschlagen, wir wenden uns einen Moment der Frage zu, wie können Teams, wie können Träger dahin kommen, dass es ein einheitliches Verständnis darüber gibt, was ist eigentlich grenzverletzend. Weil körperliche Übergriffe, die sind meist relativ klar und eindeutig. Ich glaube, das, was jetzt in den letzten Jahren noch, ich sag mal, neuer und sensibler hinzugekommen ist, sind eben auch die seelischen Verletzungen, die wir wirklich ganz bewusst als Grenzverletzung wahrnehmen, die aber schwerer zu fassen sind. Aber dennoch sei das Ziel da, dass genau diese 6% viel, viel mehr werden, dass in den Einrichtungen klar ist, das ist okay und das ist nicht okay. Aus Ihrer Perspektive, mit Ihrer Erfahrung, wie können Teams hier gemeinsam, also zu einem gemeinsamen Verständnis kommen?
Also das braucht aus meiner Sicht wirklich Zeit, dass ein Team zusammenarbeiten kann. Das kann nicht eine Person oder eine Leitung mit einer zweiten Fachkraft mal auf ein Papier schreiben. Das können wir überall nachlesen, zum Beispiel bei Jörg Maywald oder bei Frau Remsberger-Kehm und Astrid Boll, die dazu forschen. Also wir haben sehr viel Literatur dazu. Das heißt, wir können es nachlesen und aufschreiben, was verletzende Verhaltensweisen sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass das dann auch schon eine Verständigung im Team ist. Das heißt, sowas muss im Team erarbeitet werden und dafür brauchen die Teams Zeit. Ja, wir machen das zum Beispiel an einer zweitägigen Fortbildung, wo wir den ersten Tag, komplett den ersten Tag dazu nutzen, über diese Dinge zu sprechen. Was sind verletzende Verhaltensweisen? Aus der rechtlichen Perspektive, aus der kinderrechtlichen Perspektive und dann aber auch wirklich super praktisch. Und das ist mein zweiter Hinweis, nicht in allgemeinen Schlagwörtern zu bleiben, sondern sehr konkret zu werden. Also in unseren Fortbildungen sammeln wir zum Beispiel auf einer Flipchart zu Beginn der Fortbildung, was habe ich in meiner Praxis schon erlebt an Situationen, die ich als verletzend zwischen Fachkräften und Kindern wahrgenommen habe. Das muss nicht hier in der Einrichtung gewesen sein, wo ich gerade arbeite, sondern das kann auch wo gewesen sein, wo ich Praktikantin war und wo ich früher gearbeitet habe. Wir bekommen in jeder Fortbildung mindestens 2 volle Flipcharts mit ganz konkreten Beispielen. Also nicht allgemein bleiben, von wegen wir beschämen keine Kinder, wir schließen keine Kinder aus, wir machen uns nicht lustig über Kinder, sondern das am wirklich konkreten Beispiel zu erarbeiten. Das ist total wichtig und das sollte so auch in einer Teamvereinbarung stehen. Also wenn dort zum Beispiel steht, wir beschämen keine Kinder, dann sollte da mindestens dahinter, sollten mindestens 2 bis 3 konkrete Beispiele kommen. Also zum Beispiel, ich äußere mich nicht laut und abwertend einem Kind gegenüber, wenn es sich eingenässt hat. Ich äußere mich nicht laut und abwertend in der Gruppe über ein Kind, was vielleicht eine bestimmte Sache noch nicht kann. Ja, also ganz konkret werden und wir üben immer an ganz konkreten Beispielen, weil vom Konkreten kann ich auch ins Allgemeine kommen.
Und dann wird es auch leichter, den Bogen zu spannen, in Teamsitzungen beispielsweise sich darüber zu verständigen und zu fragen, Mensch, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Wie war das denn für euch in der und der Situation? Wenn es irgendwie wirklich, nicht irgendwie, sondern eben nicht irgendwie, sondern ganz klar auch festgeschrieben ist für den Moment. Okay, also es braucht Zeit, es braucht Klarheit.
Genau, und es braucht eben wirklich, also mindestens einen ganzen Tag, wo so ein Team dran arbeitet, ja. Was natürlich auch dazu gehört, ist, dass dieses Wissen weitergegeben wird. Wenn zum Beispiel neue Fachkräfte in die Einrichtung kommen oder Praktikantinnen mit dazukommen oder ehrenamtliche neue Hausmeister oder Küchenkräfte, wer auch immer in einer Kita arbeitet. Viele unserer Kitas haben zum Beispiel, also wir nennen das Teamvereinbarung, andere nennen sowas einen Verhaltenskodex. Viele Einrichtungen haben zum Beispiel sowas im Teamraum hängen, auch öffentlich. Ich empfehle zum Beispiel sehr stark, dass das auch in jeder Einarbeitung mit bedacht werden muss, dass man nicht sagt, geh da mal hin und liest dir das durch, sondern dass man das wirklich konkret in einer Einarbeitung auch bespricht. Was wollen wir hier in dieser Einrichtung vermeiden? Wie gehen wir nicht mit Kindern um? Was bedeutet es für uns ganz konkret, Schutzrechte für Kinder einzulösen? Ja, also Menschen auch wirklich immer mitzudenken, sowas regelmäßig aufzufrischen. Das sagt ja auch die Studie in ihren Empfehlungen. Es geht nicht nur darum, solche Teamvereinbarungen einmal aufzustellen, sondern sie regelmäßig zu überprüfen. Wir geben bei Fröbel die Empfehlung an unsere Teams, mindestens einmal im Jahr diese Teamvereinbarungen einer Dienstberatung hervorzuholen, auch mal wieder über konkrete Beispiele zu sprechen und zu überprüfen, ist die für uns noch so gültig, sind neue Dinge dazu gekommen, wo sind wir besser geworden, ja, was ist uns gut gelungen durch die Verabredung und auch durch konkretes Feedback, dass das bei uns kaum noch vorkommt. Ja, also ich habe eine Kita in der Praxis, für die war ein großes Thema, die haben einen sehr großen Garten und die haben einfach für sich festgestellt, dass sie immer ganz schön viel gebrüllt haben, ne? Durch den Garten, hier komm her, mach das nicht, tu jenes nicht. Und dass gerade neue Kolleginnen und Kollegen, die in die Einrichtung kamen, gesagt haben, Mensch, bei euch ist aber ein ganz schön barscher Ton und es ist sehr laut. Das heißt, sie haben das sehr konkret verabredet und auch verabredet, sich darauf anzusprechen und sich daran zu erinnern. Und die haben nach einem Jahr festgestellt, dass es wirklich viel, viel besser geworden ist. Kleines i-Tüpfelchen noch. Wir haben auch den Kindern berichtet, dass das Team sich diese Vereinbarung gegeben hat und haben den Kindern gesagt, auch ihr dürft uns dazu eine Rückmeldung geben. Und auch die Kinder haben gesagt, dass es viel besser geworden ist.
Also das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, ne, Kinder auch zu beteiligen, ihnen auch ihre Rechte aufzuzeigen, sie ihnen auch aufzuzeigen, wir Erwachsene machen auch Fehler, ne, wir dürfen darüber sprechen. Und auch das wundervolle Beispiel dafür, wie kann es denn gelingen, wenn Absprachen bestehen, dass wir uns darüber auch in Kenntnis setzen. Und Sie sagten ja eingangs, ne, dieses Harmoniebedürfnis, auch die Angst davor, dass irgendwas zwischen Kolleginnen ein bisschen ja vielleicht unangenehmer wird, weil da ein Konflikt besteht, was durch diese Absprachen vermutlich auch viel leichter fällt, wenn dann auch im nächsten Schritt, so kann ich es mir vorstellen, besprochen wird, wie sprechen wir uns denn an? Also vielleicht da zum nächsten Punkt nochmal überzugehen. Jetzt haben wir das auf dem Papier, jetzt haben wir so ein Verhaltenskodex oder Teamvereinbarung festgehalten. Wie kann es denn jetzt gelingen, dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen? Ohne diese Angst zu haben vor Konsequenzen im Miteinander.
Vielleicht so zwei Richtungen, die ich dazu denke. Die erste Richtung ist, dass in so einen Verhaltenskodex dazu auch Verabredungen gehören. Was ich problematisch wahrnehme, ist, dass zwar einige Kitas so einen Verhaltenskodex haben, dazu haben sie dann aber nicht festgehalten, wie sprechen wir uns an, was brauchen wir, um uns anzusprechen, was wollen wir vermeiden beim Ansprechen. Das heißt, in diesem Verhaltenskodex ist es unheimlich wichtig, sehr konkrete Verabredungen zum gegenseitigen Feedback zu verabreden. Also wirklich nicht nur festzuhalten, was wollen wir hier im Umgang mit Kindern vermeiden. Der zweite Gedanke ist natürlich ganz klar, was braucht es für eine Atmosphäre in der Einrichtung und im Team? Und hier sind natürlich auch Leitungskräfte gefragt. Das heißt, aus der Prozessbegleitung von Teams weiß man, dass es in solchen Gruppen eine psychologische Sicherheit braucht. Und dafür müssen natürlich auch Leitungskräfte mit sorgen. Damit ist gemeint, dass in einem Team eine angstfreie Atmosphäre herrscht, dass ich auch Kritisches ansprechen kann. Dass in einem Team eine Atmosphäre herrscht, dass man über Fehler sprechen kann, ohne dass die bestraft werden, sondern dass Dinge, die nicht gut gelungen sind, dafür genutzt werden, darüber zu sprechen und Wege zu finden, wie man daran arbeiten kann und wie man das verbessern kann. Also es reicht nicht, dass wir sagen, oh, da ist ein Fehler passiert, oh, das war nicht so schlimm. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, hier ist was misslungen, hier ist ein Kind verletzt worden. Was lernen wir da draus? Was brauchen wir im Team an gegenseitiger Hilfe, an besseren Strategien, mit bestimmten Situationen umzugehen, vielleicht auch an Pausenzeiten und an Regenerationszeiten, weil es zum Beispiel in einer Situation passiert ist, wo eine Kollegin keine Pause hatte. Ja, Dazu trägt Leitung maßgeblich bei, dass so eine Atmosphäre geschaffen wird. Jetzt wissen wir von vielen Krisen in Einrichtungen, wo Leitungen wegbrechen, wo viele Leitungswechsel stattfinden, wo vielleicht auch eine hohe Fluktuation herrscht. Und dann kann man sich vorstellen, dass in solchen Teams weniger psychologische Sicherheit herrscht oder in Teams, wo vielleicht sehr autoritär durch die Leitung geleitet wird oder in Teams, wo eine Leitung über alles hinweg guckt und sich gar nicht kümmert. Dort entsteht nicht so eine Sicherheit und da haben dann Teams auch eher Angst, solche Dinge anzusprechen, weil sie sich selber gar nicht sicher fühlen. Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen, die mir vorhin bei der anderen Frage auch schon eingefallen ist. Was in diesen Zusammenhängen immer wirklich wichtig ist, ist auch Biografiearbeit. Also es geht nicht darum, dass wir Therapie jetzt machen in der Einrichtung, aber es ist wirklich wichtig, und das machen wir auch in unseren Fortbildungen, nochmal zu reflektieren, was habe ich eigentlich erlebt in Institutionen? Wie ging es mir als Kind? Was hat mich verletzt? Was ist eigentlich passiert, als ich mich als Kind über andere Erwachsene beschwert habe und hat sich da eigentlich jemand dafür interessiert? Das öffnet immer ganz stark die Tür, dass ich einen anderen Blick darauf kriege und wieder verstärkten Blick auf die Kinder bekomme. Ja, das heißt, um Dinge anzusprechen, braucht es auch Empathie, Einfühlung für die Kinder und Mitschwingen mit den Kindern. Und das gelingt relativ gut, wenn wir immer mal wieder auch Biografiearbeit machen.
Und Sie sagten vorhin ja auch, Sie hatten das Beispiel noch genannt, dass es auch dazu kommen kann, dass Fachkräfte Dinge ansprechen und nichts passiert. Die mit der Erfahrung rausgehen, dass sie bis zur Leitung gegangen sind, vielleicht bis zum Träger, dass sie sich auch an die Richtlinien im Schutzkonzept gehalten haben, aber es ist so ein bisschen im Sande verebbt. Was würden Sie diesen Fachkräften mitgeben, die diese Erfahrung gemacht haben und jetzt vor diesem Dilemma stehen und sagen, ja, ich will, aber.
Oh, das ist keine leichte Frage, merke ich. Die Bertelsmann-Studie zeigt ja auf, dass 70% der Fachkräfte sich davon belastet fühlen, wenn Kinder verletzt werden in der Einrichtung. Das heißt, ich finde, das muss man wirklich sehr ernst nehmen, dass das auch eine sehr hohe Belastung für die Fachkräfte ist. Und ich weiß, dass das auch ein Grund ist, warum Fachkräfte Kitas verlassen und Einrichtungen verlassen, wenn das zu viel passiert. Wenn wir darüber sprechen, wie gelingt es besser, dass dann gehandelt wird, ich glaube, hier muss ich wirklich die Träger ansprechen und die Trägerverantwortlichen ansprechen. Weil das, wie das systematisch bearbeitet und aufgearbeitet wird, da brauchen auch Leitungskräfte häufig Unterstützung. Ich versuche das mal aus unserer Praxis zu spiegeln. Bei uns haben Leitungskräfte jederzeit die Möglichkeit, Kontakt zu Beratern und Beraterinnen aufzunehmen, die sie in solchen Situationen unterstützen. Das ist ja auch für Leitungen nicht leicht, solche Gespräche zu führen mit Fachkräften, die sich unangemessen verhalten. Auch in der Studie wird aufgezeigt, viele Leitungen haben Angst, dass ihnen das Personal wegbricht, wenn sie das tun. Das ist allerdings nicht die richtige Motivation, ja, weil sonst brechen nämlich andere gute Kollegen und Kolleginnen weg.
Aber sie ist da, ne? Es wird gezeigt, wir erleben es auch, es ist da, diese Sorge, oh Gott, was passiert denn dann?
Ja. Genau. Also es braucht aus meiner Sicht erstens wirklich gute und klare Verfahren, die erstmal für alle bekannt und transparent sind, für Fachkräfte und für Leitungskräfte und natürlich eine Sicherheit, dass diese auch funktionieren. Auch da kann ich natürlich viel aufs Papier schreiben und dann versucht eben eine Fachkraft, diese Wege zu gehen und dann klappt das nicht. Das ist ungünstig und das darf so auch nicht sein und da ist auch ein Träger wirklich in der Verantwortung. Kleine Träger, die sozusagen nicht solche Ressourcen haben wie so ein großer Träger wie Fröbel, können zum Beispiel Kooperationen schließen mit so Fachberatungsstellen. Ich nenne jetzt mal den Kinderschutzbund, Kinderschutzzentrum. Die können sich aber auch beraten lassen bei ihren Aufsichtsbehörden und in den Kommunen, wie man sozusagen mit solchen schwierigen Situationen umgeht. Es ist aber wirklich wichtig, dass diese Verfahren funktionieren und dass Teams und Leitungen da auch Beratung kriegen, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Hier geht es auch um arbeitsrechtliche Fragen. Das kann man nicht voraussetzen, dass sich da jeder immer sofort auskennt und genau weiß, was da zu tun ist. Hier braucht es eben wirklich ein Team, was insgesamt unterstützt und solche Fälle bearbeitet. Das schafft keine Person alleine.
Aber Sie haben nochmal ganz klar angesprochen, die Verantwortlichkeit obliegt in letzter Hand uns beim Träger. Und wenn der Träger der nicht nachkommen kann, ist es wichtig, dass er schaut, wie er dieser nachkommt. Das heißt, wie er sich auch verbindet. Weil wenn ich mir vorstelle, wie viele Elterninitiativkitas es beispielsweise ja auch in Berlin gibt, natürlich ist da, also natürlich, aber es ist verständlich, dass da auch eine Überforderung ist und die ganz anders funktionieren in ihrer Struktur als beispielsweise ein großer Träger, in dem Sie tätig sind. Ne?
Aber da weiß ich zum Beispiel, wenn Sie die Kinderläden hier in Berlin konkret ansprechen, da ist zum Beispiel der DAX hier gut aufgestellt. Also ich habe letztens Kolleginnen vom DAX auf einer Netzwerkveranstaltung getroffen. Die haben ein Beratungsteam, die eben auch diesen kleinen Elterninitiativen zur Verfügung stehen. Das heißt, es müssen natürlich solche Dinge A, überhaupt bekannt sein und B, auch genutzt werden, ja.
Aber es ist ja nochmal ein ganz wichtiger Appell, alle, die sich an dieser Stelle überfordert fühlen, zu schauen, wem kann ich mich anschließen, wo kann ich Informationen finden, damit wir das gut bearbeiten können. Ja, ganz wichtig. Ja, ich hätte noch eine Frage, die mir auf der Seele brennt, was ich auch im Alltag sehr stark erlebe, sind natürlich, also wir haben jetzt über Fachkräfte gesprochen, denen es vielleicht manchmal passiert, dass sie grenzverletzend handeln, Fachkräfte, die das beobachten und die Fachkräfte, die wirklich so bemüht sind, achtsam zu arbeiten. Und das erlebe ich auch, diese Sorge haben, dass ihnen Grenzverletzungen passieren könnten und jetzt die Frage haben, was darf ich denn jetzt überhaupt noch? Darf ich denn jetzt noch Grenzen aufzeigen, eine Hand eines Kindes halten? Und für die Fachkräfte wünsche ich mir gern auch noch eine Einordnung. Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Wann darf ich auch schützend eingreifen, ohne Angst zu haben, dass ich später eine Person bin in dieser Studie, über die berichtet wird? Wissen Sie, was ich meine? Also, dass wir uns da auch nicht verlieren in dieser Debatte.
Ja, in der Frage steckt auch eine ganze Menge drin. Ich versuche mal darauf eine Antwort zu finden. Also einerseits, was darf ich? Ein bisschen eine goldene Regel ist schon immer, Körperkontakt geht vom Kind aus und nicht vom Erwachsenen. Ich glaube, das ist schon mal eine goldene Regel, die ganz gut hilft. Ja, also ich nehme nicht das Kind auf den Schoß, weil ich heute gerade ein bisschen Kuschelbedürfnis habe oder weil ich das Kind so besonders süß finde, sondern das Kind darf auf meinen Schoß, wenn es gerade Nähe braucht, wenn es vielleicht Trost braucht und wenn es das selber sucht. Und dann brauche ich natürlich auch eine Feinfühligkeit, wenn ich es wieder loslasse. Ja, das heißt, das Konzept der Feinfühligkeit ist natürlich enorm wichtig, insbesondere in der Krippe, zu spüren, wann Kinder auch wieder aus einem Körperkontakt heraus möchten. Ganz wichtig, vor allen Dingen alle, die in der Krippe arbeiten, Kinder brauchen Körperkontakt und Kinder brauchen da auch Zuwendung und brauchen Erwachsene, die da sind. Ja, es gab tatsächlich in England mal so eine Verordnung, dass dann Fachkräfte Kinder nicht mehr kaum noch helfen durften, wenn die auf ein Klettergerüst geklettert sind und sie nicht mehr am Po anfassen durften oder auch nicht. Es gab eine generelle Verordnung, dass die Kinder nicht mehr auf den Schoß nehmen dürfen.
Das ist mir jetzt auch letzte Woche bei Social Media begegnet und das irritiert natürlich Fachkräfte und da müssen wir natürlich auch schauen, was geben wir denen mit? Also nochmal ganz klar, das ist schön, ja?
Also das ist Unsinn, wenn ich das mal so klar sagen darf, ja. Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil das ist ein Grundbedürfnis von Kindern, auch gerade je jünger sie sind, dass sie auch im Kontakt, auch im körperlichen Kontakt mit Erwachsenen sind. wir spüren, also wer so halbwegs ein gutes Gespür und Empathie hat, spürt, wann es einem Kind gut tut und wann es einem Kind nicht gut tut. Und wenn man mal verunsichert ist, dann, und wir haben eine gute Teamkultur, dann kann ich auch mal meine Kollegin nebenan fragen und sie fragen, sag mal, wie hast denn du gerade diese Situation eingeschätzt? Fandst du das angemessen, wie ich das gerade gemacht habe? Ja.
Ah, wunderbar. Auch solche Fragen schon, ne? Wie schön, ja. Aber dann gibt es ja auch Situationen, ein Kind ist in großer Wut und beginnt auf einmal einen Baustein um sich zu werfen. Und die Frage ist, was darf ich denn jetzt? Darf ich ihn begrenzen? Und wenn ja, wie?
Genau, also dann gibt es natürlich Situationen, wo ich schon abwägen muss, ob ich aktiv, proaktiv ein Kind anfasse, eingreife, weil es zu Verletzungen kommt. Das können entweder Selbstverletzungen sein eines Kindes oder dass andere Kinder verletzt werden oder vielleicht sogar ich selbst als Fachkraft. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen, dass natürlich eine hohe Belastung bei Fachkräften auch da ist, wenn sie Verletzungen durch Kinder erleben. Die COPSI-Studie zeigt uns gerade auf, dass wir auch eine Zunahme bei Kindern haben, die in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung auffällig sind, besonders sind, die ihre Gefühle nicht gut regulieren können und die zu sehr, sehr schwierigen Situationen in der Kita führen. Das heißt, dort müssen sich Fachkräfte auch damit beschäftigen, wann greife ich ein. Erste Regel, nur so lange, wie es notwendig ist. Ja, ich halte nicht länger fest, als das notwendig ist. Grundsätzlich ist eine Regel, festhalten gegen den Willen des Kindes sollte natürlich vermieden werden. Ja, auch dazu sollte ein Konsens bestehen. Wir haben Kinder, die Traumata haben, für die kann so eine Berührung tatsächlich zu einer extrem Belastung führen und gegebenenfalls herausforderndes Verhalten sogar noch bestärken. Also ich muss die Situation gut im Blick haben. Ich muss sozusagen auch abwägen, ist es jetzt notwendig? Manchmal reicht ja auch eine körperliche Präsenz vor dem Kind, dass ich da bin, dass ich mich zeige, wenn ich ein Kind anfasse, unbedingt sprachlich begleiten. Ja, und vor allem die eigenen Gefühle im Griff haben. Wenn ich selber rasend wütend bin, dann sollte ich das nicht tun, sondern sollte schnellstmöglichst nach Hilfe suchen und gucken, ist gerade jemand zur Verfügung, der möglichst vielleicht Buddha-mäßig in diese Situation gehen kann und mit Ruhe dieses Kind reguliert. Also es sind komplexe Situationen, auch sowas sollte unbedingt in einer Teamvereinbarung zum Beispiel festgehalten werden. Wie gehen wir mit diesen herausfordernden Situationen um, wo womöglich Körperkontakt notwendig ist? Auch wenn wir an Kinder denken, mit tatsächlich auch mit Behinderungen, da komme ich oftmals gar nicht dran vorbei. Weil ich sie vielleicht in einen Rollstuhl reingeben muss, weil ich sie in einer bestimmten Weise pflegen muss. Da ist es unvermeidlich, auch Körperkontakt herzustellen, manchmal auch tatsächlich nicht im Einverständnis mit dem Kind, aber weil nur Dinge notwendig sind. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, selber irgendwie in einer Ruhe zu sein, diese Dinge zu kommunizieren und eine gute Hilfeabsprache und Unterstützungsmaßnahmen im Team zu haben.
Wow, da steckt jetzt ganz viel drin, goldene Regeln und gleichzeitig aber auch nochmal die Betonung, dass die Achtsamkeit und das ja Individuelle auch darüber nachdenken, reflektieren unausweichlich ist, dass es das unbedingt braucht. Und ja, ich habe gerade eben auch nochmal bei dem Wort Reflexion gedacht. An so vielen Stellen haben Sie auch angesprochen, die Biografiearbeit, wie wichtig das ist, sich selbst im Blick zu behalten, weil nur mal eben ne, in Ruhe zu bleiben in so einer aufgebrachten Situation, das führt mich auch so an das, den Anfang unseres Gespräches. Ich glaube, es wurde wieder so deutlich, wie anspruchsvoll diese Tätigkeit ist, die Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte einen jeden Tag leisten. Und wie wichtig es ist, das nehme ich gerade auch nochmal ganz doll mit, nicht überwiegend auf die Dinge zu gucken, die nicht gut gelingen, sondern eben auch genau die Momente, wo es den Fachkräften gelingt. ne, was so eine Studie vielleicht dann manchmal auch erstmal ein bisschen schmälert und man denkt, ach na Mensch, was ist denn hier los? Und gleichzeitig ist es so wichtig. Ja, ich würde an dieser Stelle schon super gerne zu meiner lieben Abschlussfrage übergehen und stelle am Ende immer gern die Frage, wenn Sie noch eine letzte Botschaft mitgeben könnten. Was wäre Ihnen im Hinblick auf das Thema besonders wichtig?
Darf ich auch 3 geben?
Ja, da bin ich nicht so streng.
Ja, also die erste, die ich gerne geben möchte, ist, wenn ich als Kollege, Kollegin einschreite und einer Kollegin sage, ich finde, du hast dieses Kind gerade wirklich sehr grob gewickelt und hast nicht mit dem Kind gesprochen. Ja, haben wir was anderes vereinbart? Soll ich mal übernehmen? Wenn ich sowas tue, dann tue ich das nicht gegen meine Kollegin, sondern für ein Kind. Und das als Haltung zu etablieren in einem Team, dass mein Einschreiten, mein Eingreifen Kinderrechte sichert und ein sehr junges Kind schützt, das sollte irgendwie für alle klar sein. Die Kinder haben in dem Moment keine Chance, sich selber zu helfen. Auch das muss nochmal klar sein. Ein Kind hat in so einem Moment nur eine Chance, wenn andere Erwachsene sich positionieren, Haltung zeigen und in Ruhe sozusagen so eine Situation unterbrechen oder da unterstützen. Das finde ich einfach nochmal wirklich ganz, ganz wichtig. Zweiter Gedanke. Diese Arbeit ist enorm anspruchsvoll und ich habe ganz großen Respekt und ich möchte allen Fachkräften wirklich danken, die, also viele, viele Fachkräfte, die täglich eine wirklich ganz tolle Arbeit mit sehr jungen Kindern machen, mit sehr viel Geduld, mit sehr viel Zuwendung und auch mit liebevoller Begleitung Kinder täglich durch den Kita-Alltag bringen. Ich möchte gerne den Gedanken mitgeben, damit Fachkräfte sowas weiterhin gut tun können, dass sie unbedingt kollegiale Beratung brauchen. Also, dass sie einen Raum brauchen, wo sie mit ihrem Team, ihren Kolleginnen, und da braucht man auch nicht unbedingt eine teure Supervisorin dafür, wo man sich wirklich miteinander kollegial berät und schwierige, anspruchsvolle Situationen miteinander durchdenkt, um gute Strategien zu entwickeln. Ja, also aus diesem Kreislauf von ich sehe etwas und handle sofort und immer wieder misslingt es, rauszukommen, indem wir uns kollegial beraten, gute Ideen sammeln und dann wirklich vielleicht eine andere Herangehensweise finden. Das entlastet das Team und es schützt aber häufig auch ein Kind. Und der dritte Gedanke, den ich gerne nochmal mitgeben möchte, und der kommt ja auch in dieser Bertelsmann-Studie so deutlich heraus: Damit wir uns kritisch ansprechen können, braucht es eine Atmosphäre von Wertschätzung, von Anerkennung und ja, einfach von einem guten Miteinander. Also es wäre super, wenn auf eine kritische Rückmeldung mindestens 3 positive Rückmeldungen folgen oder schon vorangegangen sind. Weil wenn so ein Boden da ist, dass wir wissen, wir machen gute Arbeit, wir lernen voneinander, wir sind auch erfolgreich in der Begleitung von Teams, umso einfacher ist es natürlich, sich dann auch mal zu sagen, du, ich glaube, das hat jetzt nicht gut geklappt, oder im besten Fall sogar herauszufordern und zu fragen, ich würde mich gerne mal zur Verfügung stellen, ich glaube, hier ist was nicht gut gelungen, wie siehst du das?
Tiefes Durchatmen, Frau Henze, vielen, vielen Dank, das hat es gerade nochmal so richtig schön umrundet und ich habe den Eindruck, dass die Hörerin mit Bestärkung, neuen Impulsen und vielleicht auch diesen einen kleinen Stellschrauben rausgehen und wissen, ach, da können wir ansetzen. Das wäre zumindest mein Wunsch für diese Folge.
Gut, ich bedanke mich auch sehr. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem wichtigen Thema hier einen kleinen Beitrag geben konnte, dass Sie zu diesem Thema eingeladen haben und bin sozusagen optimistisch, dass wir da auch gut vorankommen, weil wir einfach das Thema immer präsenter haben und ich glaube viele Fachkräfte, die auch wirklich gerne daran arbeiten möchten.
Tausend Dank. Vielen Dank an Sie.
Ja, vielen Dank.